Olympische Spiele sind ja mehr als Sport, das ist oftmals auch ein politisches Ereignis und das Ganze drumherum und gerade, weil es ja in Russland stattgefunden hat, dann auch für Nicht-Sportinteressierte ein Thema und deswegen ist es auch ein Thema für uns im Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Das war's dann mit den Spielen und da gab es ja verschiedene Rückblicke und Resümees. Sie müssen auch gleich ein Resümee geben und eine Einschätzung geben, weil der MDR vor der Tür steht und schon geklingelt hat. Da können Sie ja vorab uns schon mal eine Einschätzung geben, wie waren denn nun die Olympischen Spiele. Sehen Sie das eher aus sportlicher Sicht oder eher aus, sage ich mal, gesellschaftspolitischer Sicht?
Na gut, im Vorfeld gab es ja nur wirklich einen richtigen Shitstorm, sage ich mal, in den Medien. Russland versank sozusagen im Chaos, Unfähigkeit und all den anderen Dingen. Da stimmt vieles davon, aber die Spiele selbst liefen eigentlich relativ entspannt ab und ich habe das Gefühl, die Athleten haben sich doch ganz gut unterhalten und der Einschaltquoten zeigen ja auch, die Leute haben sich davon nicht abschrecken lassen. Das heißt, die Medienwirklichkeit in den Fernsehen, in der Zeitung und so weiter, das ist doch mal oftmals was ganz anderes als das, was die Menschen wahrnehmen. Mhm. Ich hatte immer das große Glück, wenn ich angemacht habe, war gerade Curling drauf und die haben mit ihren Schrubbern da versucht, das Eis glatt zu kriegen. Also das fand ich schon grenzwertig, aber ansonsten war es ja schon
eigenartige Sportart.
Ereignis. Ja, aber das ist ja so wie Synchronschwimmen. Ich meine, auf der einen Seite machen sie so einen Unsinn und wollen Ringen im Sommer rausnehmen. Also wer auf so eine Idee kommt, das ist ja eine klassische Olympiadisziplin noch von den Griechen. Ja. Und gleichzeitig bleibt aber dann synchron schwimmen oder irgend so ein Zeugs, wo du sagst, na, was soll denn das eigentlich? Aber so sind diese, Funktionäre, auch der deutsche Bach ist da nicht viel besser, wie wenn wir seine Reden hören in Sochi.
Mhm. Sie sind ja nun der Erfinder des Medaillenspiegels, des Thüringer Medaillenspiegels. Sie haben damit angefangen, damals in der Thüringer Allgemein. Der, wenn Sie den jetzt abdrucken müssten, würde das nicht ganz so gut aussehen für Thüringen, oder?
Kollegen haben ja irgendwie noch ein bisschen durchgehalten, auch wenn vielleicht die Nachfolger nicht wissen, wer das kreiert hat. 18. Platz, es ist ein Desaster und zeigt einfach, ich muss es das Ganze so brutal sagen, ich bin ja sonst kein DDR-Nostalgiker, das, was man von der DDR erbt hatte, die Substanz ist weg, die hat man jetzt verfrühstückt und nichts Neues ist dazugekommen. Also man muss sich hier was überlegen und da sehe ich nur eine Möglichkeit. Erstens muss mehr Geld rein, das muss Deutschland machen insgesamt, sonst bewegen wir uns ins Mittelmaß. Schauen Sie doch mal beim Skispringen, das war doch lustig. Die haben keine einzige Einzelmedaille erkämpft und waren nicht in der Nähe auch in einer Medaille. Und in der Truppe haben sie dann ein Gold geholt. Das heißt, wir sind ein sehr gutes Mittelmaß geworden.
Mhm. Liegt das nur an der Sportförderung?
Die Sportförderung ist ein wichtiger Punkt und zweitens muss man sich konzentrieren. Ich glaube, im Rahmen von Thüringen oder Sachsen allein wird das nicht mehr zu machen sein. Es ist ein gutes Feld, wo man sagt, hier betreiben wir schon mal den Zusammenschluss der drei Länder, einschließlich Sachsen-Anhalt. Ein Sportminister, ein Sportpräsident, eine Sportgemeinschaft und eine Sportentwicklung. Wir machen gemeinsam, sonst stehen wir gegen Bayern nicht durch. Und die Bayern ziehen alles an sich. Das heißt also, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir jetzt lernen daraus. Aber ich habe die Vermutung, es wird nicht passieren.
Also es liegt nicht nur am Geld, es liegt auch an den Prioritäten, die da gesetzt werden, oder?
Es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wir sind zu klein. Wir fallen jetzt auf den Stand von Schleswig-Holstein zurück, als sozusagen Sportnation in Nagano. Waren wir die sechststärkste Sportnation der Welt. Das heißt, wir waren eine Großmacht. Thüringen.
Mehr Sie reden jetzt von Thüringen.
Mehr als die Hälfte der deutschen Medaillen sind von Thüringen damals geholt worden. Ja? Jetzt bleibt es praktisch nur beim Rodeln. Und Rodeln heißt, es gibt ja nur drei Nationen, die rodeln. Also die Italiener, das ist der Spitzenmann 40 und die Russen 41 der Spitzenmann. Das heißt, es gibt da also überhaupt gar keine Konkurrenz. Das ist ja auch eine Sportart, die semi-interessant ist im Fernsehen. Beim Biathlon zeigt sich, da wo es spannend ist, da wo es interessant ist, da wo auch Geld fließt, da gewinnen die anderen.
Großmacht und Thüringen, das kriege ich irgendwie nicht zusammen.
Doch, wir waren im Sport, im Wintersport waren wir Großmacht. Schauen Sie doch mal, der Totalausfall bei Bob, bei anderen Sachen. Ich glaube, wir als Thüringer allein schaffen das nicht mehr. Da haben wir auch nicht die Kraft. Sagen Sie mir mal bitte, wer der Sportminister in Thüringen ist.
Der gehört doch zum Innenministerium, oder?
Ja, das ist immer traditionell der Mann, aber für den ist es interessant, natürlich eine Gebietsreform bringen oder nicht bringen, als überhaupt sich mit Sport zu beschäftigen. Das sieht man doch über die vielen Jahre. Das heißt, da haben wir keine Chance. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Theatern. Es geht eigentlich doch zunehmend den Bach runter und wird sehr provinziell. Also beim Sport kann ich mir aber gut vorstellen, wenn sich da die drei Bundesländer in der Mitte Deutschlands zusammentun und sagen, ja, das machen wir jetzt gemeinsam. Wie gesagt, ein Sportminister, da werden alle schreien, das geht doch gar nicht von der Verfassung und so. Alles Quark, wir müssen uns reformieren, wir müssen uns verändern, wenn wir in 5 oder 10 Jahren wieder gut sein wollen. Nur die Kraft werden die Leute, die das jetzt zu entscheiden haben, offensichtlich nicht aufbringen. Also wir rutschen noch weiter ab.
Reformieren und ändern soll sich ja auch die Ukraine. Jetzt ist Frau Timoschenko wieder am Start. Die scheint ja also nicht für Veränderung und Reform zu stehen, denn die kommt ja auch so aus dem Ölgeschäft. Da habe ich ein komisches Gefühl, wenn diese Frau tatsächlich wieder an der Macht ist. Wie ist es bei Ihnen?
Da ist Ihr Gefühl vollkommen richtig. Das ist ein Gaunerpack, sage ich mal. Das ist aber überall in diesen Ländern an der Macht mit. Und das ist das Dilemma, sage ich mal. Wir gehen mal von diesen ganz tragischen Ereignissen der letzten Woche zurück, 80 Tote. Also es ist ja grauenvoll, mitten in Europa passiert so etwas. Ich vermute sogar, dass die Russen gesagt haben, jetzt ist Schluss, wir haben hier in Sochi eine große Show und ihr macht hier eine Ballerei. Das heißt, dass diese Sicherheitskräfte, die ja zum Teil gezielt mit Snipern gearbeitet haben, also Leute richtig gezielt erschossen haben, dass die dann zurückgezogen worden sind. Aber das Thema ist doch ein ganz anderes. Sag ich mal, schauen Sie doch mal, wie die Europäische Union Ländern helfen kann, die in Schieflage sind. Schauen Sie nach Spanien, schauen Sie nach Portugal, schauen Sie nach Griechenland. Das heißt, es ist sehr schön, jetzt hier euphorisch zu sagen, die Guten haben gesiegt. Das wirklich schwere Dilemma wird sein, was passiert danach? Kann man diese Wirtschaft überhaupt reformieren? Und der Währungsfonds, der sagt, wir geben euch das Geld hin, der sagt, das Gas müsst ihr für die Leute teurer machen, das müsst ihr teurer machen, die Renten müsst ihr runterziehen. Wer die Renten in der Ukraine kürzt, lässt die Leute einfach verhungern. Die haben keine großen Renten. Das heißt also, wir sind in einem viel größeren Dilemma und wir werden diesen Menschen nicht helfen, wie wir es schon einmal nach der Orangen Revolution, wo die Frau Timoschenko Regierungschefin war und eine fürchterliche Intrigantin war, da werden wir nicht helfen können.
Hängt denn...
Und da heißt es, wir sind auch doppelzüngig, genau wie die Russen.
Hängt denn die Ukraine sehr an den Tropf von Russland, also auch finanziell, wirtschaftlich?
Ja, das Dilemma ist einmal diese Energielieferung, die man teuer bezahlt. Man kann da nicht raus. Die Ukraine ist an sich ein reiches Land, nur nicht organisiert, nur nicht entwickelt. Und auf der anderen Seite ist klar, alles, was die Ukraine produzieren könnten, braucht kein Mensch hier in Europa. Weder Tomaten noch Gurken noch sonst etwas. Das heißt, man könnte höchstens das Geschäft mit Russland machen, wie es Finnland macht. Finnland lebt wunderbar, indem man sozusagen so eine Drehscheibe ist zwischen Ost und West und verdient sehr schön daran, dass die Russen durch das Öl Geld haben und man davon sozusagen partizipieren kann. Und das Gleiche ist für die Ukraine gut. Sie könnten ja vieles von dem, was heute aus Italien dahin gebracht wird, Tomaten, Gurken, sage ich mal, und andere Dinge, selbstverständlich nach Russland liefern. Aber das muss organisiert sein, das muss entwickelt werden, da muss man einfach auch Konkurrenz aufbauen und kein Mensch hat in Europa Interesse, in der Ukraine irgendeine Konkurrenz aufzubauen. Das heißt, es sind auf allen Seiten viele Heuchler am Werk.
Und da wird es auch noch viele Turbulenzen geben, weil es jetzt tatsächlich um die Macht geht, um die Nachfolge. Das könnte auch noch ein großes Chaos werden.
Oder ist es ja? Selbstverständlich ist das noch nicht gegessen, das Ganze. Frau Timoschenko wird Präsidentin werden. Wir können ja ungefähr uns vorstellen, was dann dabei rauskommt und was in 4 Jahren für Tumulte sind und die Leute wieder, sage ich mal, auf die Straße gehen, zumal die Ukraine ja zweigeteilt ist. Der russisch geprägte Raum im Osten und im Süden, große Bevölkerung, ist natürlich von der Entwicklung nicht begeistert. Insofern sind wir auch in einem Dilemma. Das ist auch zum Beispiel einfach in Thailand auch das Problem. Eine Minderheit versucht, eine gewählte Minderheit wegzuputschen. Ist ja nichts anderes, als das auf dem Maidan passiert. Das heißt, wie können wir sowas legitimieren? Wie können wir damit umgehen? Und auch angesichts dessen, was in Arabien passiert ist, wo diese ganzen blutigen Potentaten weg sind, aber danach die Situation zum Teil viel schlimmer geworden ist, das ist für uns ein Dilemma. Also es geht ja hier nicht um Sonntagsreden und es geht ja auch nicht um die Sonntagsschule, wo alles sehr schön ist.
Kommen wir mal zu Deutschland zurück und zu den eigenen Problemen, auch vielleicht zu Thüringen. Jetzt ist ja wird ja der Fall Michael Kiesewetter, also die 22-jährige Polizistin, die ermordet wurde 2007. Das wurde ja immer als Zufallsmord abgetan, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Jetzt gibt es einige Indizien dafür, dass sie verdeckte Ermittlerin war, dass sie tatsächlich im rechtsextremen Milieu ermittelt hat und es da doch eine direkte Verbindung gab und dass ein Patenonkel ausgesagt hat oder aussagen wird demnächst noch und schon die Hinweise gegeben hat, das ist eine rechtsextreme Bande, die rassistische Morde begehen und das ist fallen gelassen worden. Da zeigt sich einmal mehr, was es für heftige Ermittlungspannen oder sogar Vertuschungsversuche gab. Da werden wir dieses Jahr noch einiges erwarten. Was glauben Sie?
Na, selbstverständlich. Wir sind hier in einem grauen Milieu unterwegs, wo wir niemanden und keine Aussage im offiziellen Bereich trauen können. Wir haben ja hier den Untersuchungsausschuss auf kleiner Flamme hier in Thüringen gehabt. Und all die Minister, die dort vorgeladen worden sind, die Innenminister, können sich an nichts erinnern. Das sind unsere wichtigsten Leute, die unsere Verfassung schützen. Der Innenminister ist an der Stelle zentral. Ja. Das heißt, diese Leute sind nicht in der Lage, sich an irgendwas zu erinnern. Was haben wir da eigentlich für Minister sitzen, sagen Sie mal. Ja? Ja. Sie erwarten doch von einem Nachbarn oder von jemandem, der Ihnen erzählen kann, wenn was Wichtiges vor 3, 4, 5, 6 Jahren passiert ist, dass er Ihnen wenigstens in groben Zügen sagen kann, war er dabei oder war er nicht dabei. Ja. Mhm. Die Minister wissen von gar nichts was. Das zeigt einfach, dass da auch uns gegenüber als Wähler, als Gesellschaft ja doch zum Teil ein ziemlich kaltschnäuziges Verhalten da ist. Und insofern ist das auch in so einer Ermittlung für mich überhaupt keine Überraschung, wenn rauskommt, dass vielleicht sogar fahrlässig ohne entsprechendem Schutz das Mädchen sozusagen dieser Extremsituation ausgesetzt worden ist, vielleicht vorher ermittelt hat, dann raus ist und dann sich keiner mehr drum gekümmert hat, aber die Nazis sich gekümmert haben und sie erschossen haben. Also das heißt, also für mich wäre das überhaupt kein Problem, weil gleich Verschwörungstheorien sofort hier natürlich im Gange sind. Aber wir haben ja bei Edati, dem anderen großen Thema, was im Augenblick in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt, seltsamerweise hat man das Gefühl, Deutschland hat gar nichts anderes mehr zu tun, als sich damit zu beschäftigen, obwohl natürlich die große Politik auch noch anderes hätte. Aber dort kommt ja auch raus, dass die offensichtlich die PKA wusste seit 2 Jahren und nichts gemacht hat, weil er just in diesem NSU-Verfahren so wichtig war als Ausschussvorsitzender im Parlament, die Arbeit auch ordentlich gemacht hat. Und natürlich die Tatsache, dass, sag ich mal, an der Spitze jemand steht, der mit Kinderpornografie etwas zu tun hat, natürlich sozusagen ein Schlag ins Kontor gewesen ist. Man hat die Sache zu Ende bringen lassen, man hat den Abschlussbericht abgewartet und hat dann erst angefangen. Und das ist natürlich angesichts der Maßstäbe, die wir gesellschaftlich hier haben, nicht zu ertragen.
Jetzt haben wir gar nicht über Doping gesprochen, ich meine jetzt nicht im politischen Bereich, da weiß ich nicht, was da für Drogen unterwegs sind.
Das ist von Ihnen geschickt eingewedelt worden, Sie sind schon voll auf der Welle. Doping wird ja nur gemacht, wenn er im Osten stattfindet.
Ach so.
Und Sie wollen natürlich keinen, der im Westen was zu tun hat.
Nee, aber das können wir vielleicht abschließend mal noch machen, weil ich wollte diese Doping-Debatten, da bin ich immer unsicher, wer da welche Interessen hat, aber...
Diese Interessen sind ganz einfach, sage ich mal, es gibt heute keinen Spitzensport, bei den, sage ich mal, Sportarten und Disziplinen, wo es um Ausdauer geht, wo es um... ja, sag ich mal, auch Präzision, wo die ersten 10 nicht gedoppt sind. Das heißt, beginnend bei Leichtathletik würde ich mal sagen, die letzten 40 Jahre kein Sprint ohne Doping gewonnen. Die ganzen amerikanischen Superstars sind alle gedoppt gewesen, die ganzen Jamaikaner sind alle gedoppt. Biathlon ist genauso eine, für mich traurigerweise, eine, sag ich mal, Gesellschaft, in der genau das Gleiche stattfindet wie beim Radfahren.
Aber haben Sie da schon lange den Glauben an den Sport verloren oder macht Ihnen das trotzdem noch Spaß, das zu schauen?
Da sage ich mal nicht so naiv an dieser Stelle, weil ich glaube, die Leute, die gewinnen, müssen trotzdem großes Talent haben und müssen sich trotzdem quälen, weil natürlich die anderen auch doppen. Das heißt, wenn alle halbwegs, sag mal, auf gleicher Ebene das machen und nicht zu dicke auftragen, weil sie immer Schiss haben müssen, dass sie aufgedeckt werden, wie das jetzt bei der Sachenbacher Stehlik passiert ist, wo wir ja plötzlich die Geschichte hören, fast wie mit der Zahnpasta, also das war irgendein Riegel, ein chinesischer womöglich. Ich sage Ihnen gleich, wenn das eine Russin oder eine Chinesin gewesen wäre, würden wir hier rumschreien und hören, also das ist ja klar, wir wissen ja schon lange, das machen die alle. Nur bei einer Deutschen sagt man, ach, das kann doch gar nicht sein, die hat doch irgendwie ihr Müsli verwechselt oder so etwas. Ja, sie hat ihr Müsli verwechselt, weil sie es zu spät höchstwahrscheinlich abgesetzt hat. Und das wird die Ermittlung zeigen oder es wird im Sande verlaufen, wie im Sande verlaufen ist die systematische Dopingpraxis in der alten Bundesrepublik. Da haben wir ja mal vor 1,5 Jahren mal was gehört, plötzlich war es wieder weg und keiner erinnert sich mehr dran. Weil natürlich systematisch politisch gewollte Doping nur im Osten stattfinden durfte. Ich sag mal, bin in der Frage vollkommen emotionslos, das war eine Schweinerei in der DDR. Aber ich kann mir nicht vorstellen, in einem Land wie der Bundesrepublik, das so schöne Autos baut, das die beste Pharmazie hat in der Welt mit den Schweizern zusammen, dass da nicht systematisch gedoppt worden ist. Das ist doch wirklich nur was für Kinder, wenn man sowas erzählt.
Eine fatale Diagnose und hoffentlich nicht nur für Kinder. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,
aber
eine schöne Zeit.
Aber schauen Sie doch mal, was für schönes Wetter wir draußen haben. Also es gibt da auch positive Zeichen.
Ich spiele jetzt einen Song, der heißt Wanderlust. Das ist ja auch vielleicht schön. Ich bedanke mich fürs Gespräch und bis nächste Woche. Tschüss, das war Sergei Lochthofen.
Ich freue mich. Auf Wiedersehen.